SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR1 Leute, und zu Gast ist eine Frau, die in keine Schublade passt. Als Schauspielerin hat sie tolle Charakterrollen gespielt. Als Kabarettistin hat sie kein Blatt vor den Mund genommen. Sie ist eine großartige Sängerin und eine engagierte Feministin. Herzlich willkommen, Maren Kollmann.
Dankeschön, was für eine schöne Begrüßung, Frau Heinen.
Sie waren mit Nachtschwester Kreumann die erste Frau im deutschen Fernsehen, die damals eine eigene Satiresendung hatte. Das war von 1993 bis 97. Und jetzt sind Sie, wenn ich das richtig sehe, die erste Frau über 60, die nochmal eine eigene Sketch-Comedy im Fernsehen im ersten angeboten bekommen hat, mit dem schönen Titel Kreumann. Nächsten Donnerstag, Nacht in der ARD. Waren Sie erstaunt, dass man Ihnen das angeboten hat?
Völlig. Ich hatte ja gar nicht mehr damit gerechnet. Ich meine, es ist 20 Jahre her, dass ich diese Sendung gemacht habe, die damals ja wirklich Avantgarde war, muss man sagen. Und dann habe ich damals, als sie eingestellt wurde, habe ich natürlich mich bemüht, das irgendwie weiterzumachen, auch innerhalb der ARD. Es kam nicht dazu. Also sie wollten mich irgendwie dann nicht mehr haben, hatte ich Gefühl. Die Zeiten waren noch anders. Jetzt hat man inzwischen gemerkt, es gibt andere jüngere Frauen. Anke Engelke, Caroline Kebekus, Monika Gruber. Und jetzt, wo es mehr gibt, wird mehr geschätzt, sagen wir mal, die Art von Humor, die ich habe.
Das ist eine Vorreiterin
nicht
einfach.
Nicht Cindy aus Marzahn ist, sondern ein bisschen feiner gestrickt und so. Das kommt mir zugute, dass es jetzt die Jüngeren gibt und auf einmal wird mit einem anderen Blick auf die Alte, die ich jetzt bin, geguckt.
Insgesamt scheint es sehr gut für Sie zu laufen. Derzeit, vor kurzem waren Sie im Kino mit Wendy.
Fitte Oma mit dem Ponyhof.
Genau.
Und den Gummistiefel.
Dann lief vor einigen Tagen der Film Winnetous Weiber, gerade wieder in der ARD.
Ja. Stimmt, das ist ja wiederholt worden.
Ja, genau. Und es kommt demnächst noch der Film Ich will kein Kind von dir zur besten Sendezeit im Ersten. Dass mit zunehmendem Alter die Rollen ausbleiben, wie andere Kolleginnen es fürchten. Hatten Sie diese Furcht mal?
Natürlich hatte ich die, würde ich dachte.
Aber trifft nicht zu, ne?
Gar nicht. Bei mir also nicht. Da hilft einem auch die Einschaltquote, die man sonst ja so verdammt. Weil natürlich mehr Frauen Fernsehen gucken als Männer. Und es gucken auch viele ältere Frauen. Und die wollen auch Figuren sehen, mit denen sie sich identifizieren können. Und die wollen auch nicht nur das strutschige alte Bild haben, irgendwie die Ehefrau, die dem Mann die Pantoffeln hinstellt und Essen kocht und so, sondern die wollen andere Typen. Und das kommt mir komischerweise jetzt zugute, da komme ich denen gerade recht, weil ich immer so ein bisschen anders drauf war. Auf einmal kriege ich diese Rollen. Das ist wunderbar.
Wir sprechen gleich noch über Kreumann und was uns da erwartet. Ich habe aber vorher mal ein paar Satzanfänge für Sie vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Ja, bin ich ja gespannt.
Ein idealer Sonntag sieht für mich so aus.
Ausschlafen. Das passiert nicht oft, weil ich ja die präsenile Bettflucht habe in meinem Alter mit 67 und natürlich immer zu früh aufwache. Also ausschlafen, vielleicht auch wach noch liegen bleiben, schöne Gedanken haben, dann Sport machen. Also ich gehe ja 5-mal die Woche in Grunewald bei mir zu Hause in Berlin und das würde ich am Sonntag dann besonders ausführlich machen. Also Natur. Ich verbinde mich mit der Natur an einem Sonntag. Und abends gucke ich ja, ich gebe zu, dass ich so oldschool bin und gerne immer mal zumindest in den Tatort reingucke. Irgendwie ist es so ein Ritual, dass ich gerne habe.
Frauen können von Männern lernen, dass
man frech und witzig zugleich sein kann.
Männer können von Frauen lernen, dass
man nicht blöd ist, nur weil man empathisch ist.
Das Schöne daran, über 60 zu sein.
Dass der Stress wegfällt, Erwartungen erfüllen zu müssen.
Wenn ich mich entspannen will.
Dann meditiere ich oder lege mich einfach aufs Sofa. Und glotze dumpf. Ich finde, das ganz unterschätzter Bereich ist ja auf dem Sofa sitzen und dumpf glotzen.
Ich bin dankbar für
alles in meinem Leben, für ganz viel. Ich bin hauptberuflich dankbar. Ich schreibe jeden Tag in meinen Kalender, wofür ich dankbar bin. Es ist jeden Tag was dabei. Also ich bin dankbar, dass ich noch halbwegs mein Gedächtnis funktioniert, dass ich noch gehen kann und dass ich Sport machen kann, dass ich so viele Menschen habe, die ich so sehr liebe und die denen ich auch was bedeute, dass ich meinen Beruf noch ausüben darf sogar. Also dass ich für Geld Dinge machen darf, die mir Spaß machen, wird die ganze Sendung füllen, wenn ich das noch weiter erzähle.
Das ist doch schön. Wenn man auf die Frage so eine ausführliche Antwort gibt. Es gibt bestimmt welche, denen auch nichts einfallen würde. Wenn ich mir aktuell einen Politiker aussuchen könnte, dem ich mal die ungeschminkte Wahrheit ins Gesicht sagen würde, dann würde ich mir aussuchen?
Naja, Seehofer wäre schon ein Kandidat.
Was würden Sie ihm sagen?
dass er nicht sich selber so wahnsinnig wichtig nehmen soll. Der hat ja so eine Eitelkeit in seiner Ausstrahlung. So dieses Bräsige und wie wir in Berlin sagen, und dieses leicht Herablassende, diese Mischung, das kann einen ärgern.
Meine erste große Liebe war
Elvis Presley.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Maren Kreumann. In den 90er Jahren war sie die erste Frau mit einer eigenen Satire-Show im deutschen Fernsehen und setzte als Nachtschwester Kreumann die verbale Giftspritze ein. Jetzt ist sie genau 20 Jahre später wieder mit einer eigenen Sketch-Comedy im ersten deutschen Fernsehen zu sehen am Donnerstag um 23.30 Uhr. Frau Kreumann, was wird uns da genau erwarten?
Also ich habe ja jetzt, wie Sie schon gesagt haben, 20 Jahre sozusagen meine satirische Ader nicht beruflich ausleben können, aber ich hatte sie ja als Privatmensch weiter und mein satirischer Blick, der begleitet mich und ich tue in diese Sendung rein, was mich so begleitet hat und was ich finde, was gesagt werden sollte oder was ich sagen möchte und was vielleicht von jemand anders gesagt wird. Also ich würde nicht sagen, ha, jetzt kriege ich eine Kabarett-Sendung, jetzt muss ich über Trump, jetzt muss ich so AfD, so. Das geht natürlich in mein Hirn ein und ist präsent, aber ich gucke so auf Verlogenheit zum Beispiel. Ich gucke natürlich auf, wie Frauen präsentiert werden, auf Rollenbilder, was wird erwartet, wo fügen wir uns vielleicht zu leicht ein und wo gibt es diese Verlogenheiten zwischen dem Anspruch und dem, was wirklich ist. Das finde ich spannend.
Ich habe mal einen kleinen Ausschnitt rausgesucht, den wir schon mal vorab hören können, um einen Einblick zu kriegen. Da sitzen Sie im Bus auf dem Weg zu einem Femeneinsatz, sprich auf dem Weg zu einem Einsatz, in dem zwei junge Frauen im Bundestag oder irgendwo vor Politikern halt ihre nackten Brüste zeigen wollen. Und da führen Sie folgendes Gespräch.
Also gut, meine Damen, was machen wir?
Na, wir ziehen uns aus und rennen ins Bild.
Ja, der Vorgang ist mir schon klar, aber worum geht's? Ich meine, auf welche politischen und sozialen Missstände machen wir aufmerksam? Was ist unser Anliegen?
Ich glaube, sie meint, was wir uns auf die Brüste schreiben.
Ah. I am free. Ist das nicht ein bisschen flach?
Ich finde, Alina hat total schöne Brüste.
Ich meine, was da drauf steht.
Na, haben Sie eine bessere Idee?
Na, ich dachte an die sofortige Angleichung aller Löhne für Frauen und Männer. Und an die Frauenquote in Spitzenpositionen natürlich.
Sie wissen aber schon, dass der Platz hier begrenzt ist.
Herrlich. Wie viel können Sie in Wirklichkeit damit anfangen, dass sich junge Frauenrechtlerinnen, also ihre Nachfolgerinnen quasi, ja, die junge Generation zum Beispiel bei Femen, ausziehen, oben ohne freimachen, um zu provozieren?
Im Prinzip ist es ja eine gute Idee. Das gab es in der bildenden Kunst schon länger. Die ersten Feministinnen, Wally Export in Österreich zum Beispiel, eine tolle Videokünstlerin, die hat das in den 70er Jahren, glaube ich, gemacht, um zu provozieren und um das Frauenbild, das herrscht und allgegenwärtig ist, in Frage zu stellen. Und zwar selbstbestimmt, die Frau zeigt ihre Brüste, wann sie will und nicht, wann die Männer wollen. Das ist an sich eine gute Idee. Und Femen ist auch eigentlich ja eine ganz politische Gruppierung, das ist auch toll, aber mich interessiert natürlich der Widerspruch. Es ist ja schon auffällig, dass die immer mit den knackigen Brüsten, dass nur die sich zeigen und nicht die Älteren, die so ein bisschen hängen. Es gibt ja 100.000 verschiedene Arten von Brüsten, aber man sieht eigentlich auch immer nur eine Art,
die schmalen. Nur die photogenen, ja, toll. Ne?
Und so. Und das ist so ein kleiner Widerspruch, den ich gerne lustig aufdecken will und thematisieren will. Ich finde im Übrigen ganz wichtig, dass wir auch uns selber kritisieren, auch uns selber verarschen. Das finde ich eine extrem vornehme und edle, noble Aufgabe, gerade in einer Demokratie sowieso. Aber auch für jede Gruppe, die sich, Frauen sind keine Minderheit, aber für Minderheiten oder für Gruppen, die sich diskriminiert fühlen, dass wir, indem wir über uns sprechen, auch schon uns selber über uns lustig machen.
Über sich selbst auch lachen,
ja,
kann.
Und dass, genau, wir es sind, dass nicht die Männer oder irgendwelche anderen, die sowieso gegen uns sind, die Witze machen, sondern wir selber. Denn das gibt uns eine wirkliche Souveränität.
Also Sie tun das auf jeden Fall in Ihrer Sketch-Comedy. Hören wir nochmal rein in eine Szene, als Femen dann tatsächlich im Bundestag aktiv ist. Ihre beiden jungen Mitstreiterinnen, muss man sich vorstellen, haben sich dann ausgezogen, werden von Fotografen wirklich begeistert mit den nackten Brüsten abgelichtet. Ein schmachtender Bundestagsabgeordneter schießt sogar ein Selfie von sich mit einem der beiden. Und dann kommen Sie, stellen sich davor und drohen, den Reißverschluss Ihres Shirts runterzuziehen, um Ihre Brüste zu entblößen.
Das ist ja geschmacklos, da schauen ja Kinder zu.
Wieso kriegen Frauen 2017 immer noch 22% weniger Lohn als Männer? Wir fordern gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Jetzt warten Sie doch mal.
Wir können über alles reden. Vielleicht kann man den Prozentsatz bis 2035 angleichen.
2035, da bin ich ja schon unter der Erde. Nee.
Jetzt aber 2025.
Das dauert mir alles viel zu lang. Gleichberechtigung jetzt.
2020.
Leider nein.
Stopp, stopp, stopp.
Bis zum Ende des Jahres? Sind Sie jetzt zufrieden?
Jetzt würde ich gerne noch mal über die Frauenquote mit Ihnen reden.
Ja, nein. Okay, können wir das hinten besprechen?
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute,
als sie 1993 mit Nachtschwester Kreumann in der ARD für Furore gesorgt haben, für immerhin 4 Jahre, da waren sie die erste und lange Zeit auch einzige Frau, die eine eigene Satiresendung hatte. Eigentlich unglaublich, das waren ja schon die 90er Jahre. Mhm. Wie erklären Sie sich, dass es damals so wenig weibliche Satirikerinnen gab?
Ja, weil es nicht gefördert wurde. Also in den Kabarettgruppierungen hatten die Frauen traditionell, also zu dem Zeitpunkt, die Rolle, sagen wir mal, ein Lied zu singen und für das Moralische zuständig zu sein, für das Gute. Das Ätzende, Gemeine, Böse und Lustige war den Männern vorbehalten. Also auch im Zuge der 50er Jahre, der Sozialisation der 50er Jahre, hatte der Intellekt und das Schlausein bei Frauen einfach keinen guten Leumund. Wiebke Bruns, die wunderbare Journalistin, durfte dann irgendwann nicht mehr im Fernsehen die Nachrichten verlesen, weil sie eine Brille hatte, weil sie zu intellektuell wirkte. Wir machen uns das nicht mehr klar, was für eine Intellektfeindlichkeit gegenüber Frauen herrschte. Denn Kabarett machen heißt, dass man schlau ist. Kabarett machen heißt, dass man den Überblick hat, dass man eine Haltung hat und dass es interessant ist, was man zu sagen hat. Und das war der Part, der nicht gewünscht wurde. Ich erinnere nur daran, als Anke Engelke die Funktion von Harald Schmidt in dessen ehemaliger Sendung übernahm. Gut, das war keine geglückte Sendung insgesamt dann, aber die wurde so fertig gemacht. Und unter anderem deswegen, ich weiß noch, der Satz in einer großen, seriösen Tageszeitung hieß: Wollen wir uns wirklich von einer Frau nach 23 Uhr die Welt erklären lassen? Und das fasst das gut zusammen. Wir wollen sie nicht in dieser Funktion. Und am aggressivsten waren die, wenn die über Fußball geredet hat, die Anke, oder über Politik. Das ist Männersache. Das heißt, das wirklich Schlaue, das, wo man sich auskennen muss, die kann gut aussehen, kann ein paar Witze machen, das darf sie, okay. Aber nicht uns sagen, was wir zu denken haben. Und wir Frauen haben, glaube ich, zu spät begriffen, dass Kabarettistin eine Machtposition ist. Satire machen zu dürfen, heißt, ich sage den Leuten, worüber sie lachen dürfen.
Also Sie haben auf jeden Fall damals schon einiges dazu beigetragen mit Ihrer Sketch-Comedy. Ich habe da auch mal einen Ausschnitt rausgesucht. Sie saßen da, wurden angekündigt als eine der beliebtesten, als eine der bekanntesten Frauen Deutschlands, Uschi Maas. Saßen einer Journalistin.
Buschi Maas, ich habe vielleicht
Buschi Maas, okay. saßen einer Journalistin gegenüber und die hat sie dann Folgendes gefragt.
Ja, also, wenn man Sie so sieht, da drängt sich natürlich als erstes die Frage auf, wie machen Sie das nur so gut auszusehen? Immerhin sind Sie schon fast 30 Jahre in diesem Geschäft.
Ja, mein, wie mache ich das? Ich ernähre mich einigermaßen gesund.
Und das macht einen so schön?
Ja, schon. Aber natürlich bin ich auch geliftet.
Geliftet? Ich denke, Sie halten Diät, gehen regelmäßig ins Fitnessstudio, machen Yoga. Was würden Sie denn sagen? Sind Sie ein ganzheitlicher Mensch?
Ja, schon. Aber ich bin halt auch geliftet. Schauen Sie, das können Sie am besten sehen hier an den Backenknochen. Da haben Sie mir ein bisschen zu viel Silikon reingespritzt. Jetzt kann ich nicht mehr so richtig offen lachen, aber das macht ja nichts. Jetzt schmunzel ich einfach ein bisschen mehr, das steht mir auch nicht schlecht. Und schauen Sie, was wirklich gut geworden ist, ist hier Hüfte und Po. Also das schaut wirklich erstklassig aus. Das ist ein Spitzenchirurg aus Brasilien, der das gemacht hat.
Ja, aber Sie trainieren ja auch sehr hart.
Ja, aber das kannst du vergessen im Vergleich zu dem, was die Operation dann bringt.
Könnte man eigentlich heute in Ihrer aktuellen Sendung genauso machen, oder?
Absolut, absolut.
1:1.
Also, das muss ich wirklich sagen. Also wir haben dann, bevor wir diese Sendung jetzt gemacht haben, natürlich die alten Sendungen auch nochmal geguckt. Es waren ein paar Themen drin, die wirklich total aktuell sind.
Sie sind ja auch viel in Film, im Fernsehen zu sehen. Gibt es außer Ihnen noch viele weibliche Schauspielerinnen über 40, die nicht geliftet sind oder gebotoxt?
Nicht viele, aber ich möchte jetzt mal eine Lanze für die paar Kolleginnen, die wirklich tapfer sind und die, also genau wie ich das auch mache, sagen, nein, ich lasse mich nicht bearbeiten, weil ich finde, das ist total gut, wie ich aussehe. Und weil auch die Zuschauerinnen vielleicht mal Frauen sehen wollen, die so aussehen, wie Frauen wirklich aussehen, mit Falten. Schönheit ist ja nicht gleichzusetzen mit Glätte. Ich sage nee, jetzt nicht das Klischee, Schönheit kommt von innen. Aber natürlich hat Schönheit oder Attraktivität, sagen wir mal, hat was mit der Ausstrahlung einer Person zu tun. Und das ist nicht nur eine Frage von Falten, sondern es ist eine Frage, wie guckt sie, wie interessiert sie sich, ist sie witzig, wendet sie sich zu, ist es eine Person, die Charme hat, Charme zum Beispiel, finde ich eine unterschätzte Kategorie. So.
Ja, sie kriegen dafür dann mehr Rollen, weil sie noch eine intakte Mimik haben.
Ja,
ne?
Das ist doch schön, dass es nur jemand hat.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind 1949 in Walsrode geboren, später in Tübingen aufgewachsen mit 4 älteren Brüdern. Muss man da eigentlich zur Feministin werden?
Vielleicht ja. Meine Eltern haben darauf geachtet, dass ich genauso auf dieselbe humanistische Gymnasium gehe, dieselbe Ausbildung kriege, genauso schlau sein darf wie die Jungs. Das war eine gute Erziehung, aber dann auf einmal, also spätestens mit der Pubertät kam raus, es kommt eben auch drauf an, wie man sich irgendwie mit dem Schubdicht die Haare schön macht und dass man den Busen irgendwie zur Geltung bringt. Ich war die Jüngste in der Klasse.
Das kam dann raus in der Schule, haben Sie das dann gemerkt?
Ja, in der Schule und überhaupt im Kontakt mit, ich war im Ballettunterricht auch, da war ich auch die Dünnste, da hatte ich auch am spätesten den Busen. Ich merkte schon, dass ich darauf von meiner Mutter, die im Grunde was fast Feministisches hatte, ohne jemals eine Feministin gewesen zu sein. Also die hat mich wirklich radikal gleich erzogen. Aber dadurch hat sie mir sozusagen die sogenannten Frauentipps und was man so weiter, das hat sie mir nicht gegeben. Also wie man irgendwie kokett ist und die Männer in sich verliebt macht und wie man so spielt mit dem Begehren, das man weckt und so. Dazu war sie wahrscheinlich auch zu preußisch-protestantisch. Das war ein Feld, da war null. Da hatte ich null Wahrnehmung und merkte auch, da bin ich komplett orientierungslos. Und das empfand ich als ungerecht. Weil ich dachte, es geht doch darum, dass man wach ist, schlau ist, sozial ist vielleicht. Und das reichte aber eben auf einmal nicht mehr für die Rundum-Wahrnehmung. Und das war so ein Schock. Für mich war die Pubertät nicht, also vorher war es irgendwie besser. So, nachher wurde es ja auch wieder besser. Aber ich musste mich da einfach neu orientieren. Und weil sie fragten, wird man zwangsläufig zur Feministin mit so einer Erziehung oder mit dieser Konstellation mit den Brüdern? Vielleicht schon. Ich habe auch den Brüdern natürlich nachgeeifert. Ich wollte so toll, die fand ich toll. Die waren großartig, die waren witzig, die haben Sachen erlebt und die haben immer Geschichten gewusst. Und so wollte ich sein. Aber das war ja gar nicht, das waren ja Jungs. Ich musste das irgendwie anders regeln.
Das war ein sehr gebildeter Haushalt, in dem sie groß wurden. Ihr Vater war Professor für
klassische Philologie.
Ihre Mutter war auch promovierte Altphilologin, also auch eine sehr gebildete Frau. Waren das so klassische Werte, die Ihnen vermittelt wurden zu Hause, Ihnen und den Brüdern?
Ja, das war es schon.
So Bildung also, war ganz wichtig.
Das war ganz wichtig. Das war die Voraussetzung für alles. Und das war aber auch nicht aufdringlich, sondern es war einfach da. Also, aber auch zum Beispiel Kommunikation. Wir hatten immer ausländische Gäste zu Hause, Schüler oder Studenten, die dann Deutschunterricht hatten bei meiner Mutter zum Beispiel oder so, wodurch meine Mutter ihr Haushaltsgeld ein bisschen aufbesserte. Und außerdem hatte es für sie den Vorteil, sie waren ja, beide waren Berliner, meine Eltern. Und meine Mutter vermisste Berlin ganz besonders, die Großstadt, als sie in Tübingen war. Und sie hat sich durch diese ausländischen Gäste immer so ein bisschen die Welt ins Haus geholt. Und dann wurden andere Sprachen gesprochen. Und das war eine Art Bewusstseinserweiterung. Ich finde, das hat sie ganz toll gemacht, weil das auch wirklich diese Funktion erfüllt hat, dass man Menschen aus anderen Ländern sah, man merkte, es gibt andere Sprachen, aha, die können Deutsch nicht so gut, was haben die gelernt? Wir interessierten uns automatisch für Menschen, die woanders herkommen.
Sie haben ja auch Ballett getanzt, mehrere Jahre, sehr gut auch am Württembergischen Staatstheater, also einer sehr renommierten Ballettschule. Wie stark hat Sie das geprägt, dieses Balletttanzen?
Also das kam eigentlich dadurch, dass ich so schüchtern war. Ich habe mich immer geniert. Ich war ein Kind, was ganz schüchtern war. Und meine Mutter sagte, lass das Kind doch mal Ballett machen. Und dann habe ich, das sollte eigentlich nur sein, damit ich ein bisschen selbstbewusster werde. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das ganz gut kann. Und das war natürlich toll, weil ich da meinen eigenen Bereich hatte, auch gegenüber den Brüdern. Da hatte ich was ans Künstlerische zumindest grenzte und was mein ganz eigenes war, was keiner von den Jungs gemacht hat. Und das war eigentlich wahnsinnig wichtig. Es war verpönt. In Tübingen ging man nicht ins Ballett. Ballett war Unterschicht. Die fragten alle, wie lange wollen sie denn die Maren noch im Ballett lassen? Schicken sie doch in den Tennisclub und so, weil da sozusagen die soziale Schicht kompatibel war. Und da war meine Mutter beinhart und sagte, nee, wenn sie das gut kann, ist doch gut. Also sie hat mich da gestützt. Und also ich habe jetzt nie gesagt früher, ich will unbedingt Tänzerin werden, sondern ich kam in das Privileg, zu dieser Schule zu gehen und habe das einfach gemacht, solange es ging.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Frau Kreumann, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass Sie Ballett getanzt haben. Sie haben aber auch als Kind schon gesungen. Hat bei Ihnen zu Hause jemand gemerkt, dass Sie eine tolle Stimme haben?
Bei mir zu Hause hat es gar niemand gemerkt. Das habe ich gemerkt, als ich lange von zu Hause weg war. Ja, als Kind war ich ja im Kirchenchor und im Schulchor. Das war ich Sopran 1, hoher Sopran. Das ist so ein bisschen piepsig, aber ich konnte gut intonieren. Ich hörte gut, habe auch Klavier gespielt. Das war alles gut, aber keine dolle Stimme. Und erst als ich erwachsen war, mit über 20, als ich glaube, es hing damit zusammen, dass ich doch irgendwann spät angefangen habe, Sex zu haben, dass der Unterleib irgendwie ins Spiel kam. Auf einmal wurde meine Stimme tiefer. Und zwar beim Sprechen und beim Singen. Und ich kriegte so ein Disösen-Alt.
Das ist eine spannende Theorie.
Ja, das war so. Ja. Auf einmal hatte ich eine andere Lage. Also das war nicht auf einmal, das kam, das entwickelte sich so. Auf einmal hatte ich sozusagen die erweiterte Sprechstimme als Gesangsstimme. Und die war besonders. Und das habe ich im Hans-Eisler-Chor gemerkt. Die ersten Lieder, die ich da gesungen habe, ja, war Brecht und Eisler. So, also solche und dann Tucholsky-Lieder und damit habe ich angefangen. Und aus Spaß habe ich dann, was ich früh liebte, eben Elvis Presley und die amerikanische Popmusik, habe ich so Parodien gemacht, mal beim Bunten Abend beim Hans-Eisler-Chor oder so, Marilyn Monroe parodiert oder Eartha Kitt oder so. Und da kam dann irgendwie raus, dass das so ganz organisch war und dass ich das gut konnte.
Passte, ne?
So, ja, und dann wurde mir das so langsam klar, dass ich da ein Potenzial habe.
Sie haben ja ein aktuelles Programm, in dem Sie musikalisch unterwegs sind, In My 60s, wo es auch um Musik der 60er Jahre geht. Da stellen Sie so Ihre Stars der 60er vor. Wer war das?
Dusty Springfield, ganz zentral. Die britische Sängerin, man sagt ja immer, das war die weiße Sängerin mit der schwärzesten Stimme. Die liebte selber auch diese ganzen schwarzen Girlgroups. Die war eine coole, es ist gar nicht jazzig, aber die hatte ein sehr breites musikalisches Spektrum. Die konnte soulig singen, die hätte auch ohne weiteres Jazz singen können, aber auch so ein bisschen vordergründigen Pop konnte die auch sehr gut. Und die mochte ich, weil die natürlich diese tolle Stimme hatte, aber auch, weil die nicht so extrem jetzt hippiemäßig drauf war, weil ich war ja wirklich ein braves Bürgerkind. Und Dusty Springfield hatte auch so was Biederes. Die trat auch mal mit der hochgeschlossenen Rüschenbluse und dem langen Rock auf, was eigentlich völlig anti-hippiemäßig war. Aber gleichzeitig sang sie so cool. Also das hat mir, dieser Kontrast hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und die schien nicht so unerreichbar. Also Janis Joplin war, das war dann erstens später natürlich, aber das war zu weit weg von meiner Welt damals. Und aber ich habe natürlich auch Kings und Stones und so alle im Programm. Also ich habe nicht nur Dusty Springfield, klar.
Welcher Titel aus Ihrem Programm liegt Ihnen am meisten am Herzen? Gibt's das?
Oh, das kann ich ganz schwer sagen. Durch die ganzen Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You ist der Opener von meinem Programm. Das finde ich, das ist so gute Laune-Lied. Das finde ich sehr schön. Ich liebe das Französische, was ich singe. Das ist Toi Jamais. Ich habe auch eine große Liebe zu Frankreich und zu französischen Chansons. Ich singe übrigens auch Dean Martin. Ich singe ja gerne Männer. Dean Martin, In the Chapel in the Moonlight. Ach, ich kann mich so schwer entscheiden. Ich habe ja vor allem viele Dustys im Programm.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Nach der Schule sind Sie ja erstmal ein Jahr nach Amerika gegangen, dort auf einer Mädchenschule gelandet.
Mädchencollege, genau.
Und Sie haben mal gesagt, das war für Sie so eine Art Erweckungserlebnis. Inwiefern?
Ja, weil ich da viel mutiger war als in meiner gemischten, als ich auf meiner gemischten Schule im Huland-Gymnasium in Tübingen war. Irgendwie hat dieses Zusammensein von Mädchen und Jungs, wir waren so etwa ein Drittel Mädchen, zwei Drittel Jungs, und die Mädchen waren im Durchschnitt alle viel besser als die Jungs übrigens von den Noten.
Und trotzdem, heute glaube ich immer noch so, ja.
Ja, wird ja dann oft beklagt, ist ihnen dann auch wieder nicht recht, wenn die Mädchen die guten Noten haben. Aber jedenfalls waren wir im Durchschnitt jedenfalls die Stilleren, und ich war irgendwann fast verstummt in der Schule, obwohl ich ein sehr lebhaftes Kind war, weil ich mich nicht mehr getraut habe, weil ich irgendwie mit dieser neuen Rolle irgendwie nicht klarkam. Und als dann nur Mädchen waren, war ich viel selbstbewusster. Es war, als ob ein großer Druck von mir weggenommen war. Da kam natürlich hinzu, dass ich wusste, ich habe einen viel reicheren Background als die Mädels, die da nur, die haben ja die Highschool, das ist akademisch nicht besonders gut, das ist ja auch ein Jahr weniger als bei uns. Also ich war denen voraus in bestimmten Dingen, die Background und Kenntnis von Literatur oder Allgemeinen angeht. Das hat mir natürlich auch ein Selbstbewusstsein gegeben. Und ich konnte mich in beiden Sprachen verständigen, also ich war auf Englisch und natürlich Deutsch. Das hatte ich denen auch voraus, das habe ich auch als Vorteil gesehen. Jedenfalls war das auch deswegen so wichtig, weil die Amis natürlich, man kann ja kritisieren, was man will und man kann viel kritisieren, aber sie sind sehr willkommen heißend für jeden, der zum Beispiel die Sprache noch nicht so gut kann oder der noch nicht weiß, wo es lang geht. Die sind einfach ermutigend. Wenn man versucht, was zu machen, wirst du ermutigt in den USA. Und ich habe dann Fechten gelernt und ich habe den ersten Schauspielkurs belegt, obwohl es ja die Fremdsprache war. Und da sind die so, ich wurde da gefördert und kriegte positives Feedback und das war ein Schub für mein Selbstbewusstsein, der noch lange nachgewirkt hat in Deutschland.
Sie haben dann, als Sie zurück waren, Anglistik, Amerikanistik und Romanistik studiert. Mit welchem Ziel?
Ich wollte eigentlich nur das Studium fertig machen. Ich wollte das studieren.
Okay.
Und natürlich muss man einen Abschluss machen. Ich habe damals Staatsexamen
genommen.
Sie
hätten Lehrerin werden können.
Ich hätte Lehrerin werden können. Ich habe aber kein Referendariat gemacht. Aber das war einfach der Abschluss, der damals noch ja am meisten galt, der Magister, das kam dann erst und das Staatsexamen war auch die anspruchsvollere Prüfung, muss ich sagen, gegenüber dem Magister, denn Magister ist eine reine Uni-Prüfung. Beim Staatsexamen musste ich die linken Prüfer sozusagen überzeugen mit dem, deren Weltbild und meinem, also das war ja meins damals, aber auch die bürgerlichen Prüfer vom wissenschaftlichen Prüfungsamt mit der bürgerlichen Wissenschaft sozusagen zufriedenstellen. Das heißt, ich musste schon zweigleisig studieren. Und diese Zweigleisigkeit ist irgendwas, was ich ja früh im Kopf hatte, Schwäbisch-Hochdeutsch. Also das war fürs Hirn, glaube ich, ziemlich gut und für meine Flexibilität und auch für den Gesamtbackground war das gut. Und ich wollte eigentlich nur mir beweisen, dass ich das könnte, dass ich einen anderen Beruf machen könnte, dass ich das schaffe und dass ich es hinkriege, dieses Studium richtig gut zu Ende zu führen.
Aber Sie hatten, also dieses Schauspielen, das war schon auch bei Ihnen im Kopf. Sie haben sich damals auf einer Schauspielschule, der Reinhardt-Schule in Berlin beworben, sind da auch aufgenommen worden, hätten anfangen können, haben es aber nicht gemacht. Warum nicht?
Ja, ich hatte ja schon ein bisschen Theater gespielt am Tübinger Zimmertheater, wo ich mich mit dem Mutschub von USA in Rücken beworben hatte, weil ich hörte, die machten ein Musical und da ich ja getanzt hatte, habe ich mir das zugetraut und so und kriegte da diese Rolle. So, und dann habe ich gedacht, jetzt versuche ich es mal richtig mit der Schauspielschule, das habe ich mich erst ja gar nicht getraut. Und dann bin ich da genommen worden, das war damals schon eine Riesenauswahl und mein zweiter Recall, wie man heute sagt und so, das war eine große Ehre, da genommen zu werden. Da hatte ich aber mittlerweile schon 6 Semester studiert und ich dachte, ich will das fertig machen, weil ich da auch richtig am Platze war. Ich fand die Uni eigentlich, also vom Intellektuellen her, politischen her, interessanter als die Schauspielschule. Und ich dachte, das brauche ich, das werde ich bereuen, wenn ich das abbreche. Also mache ich das erst fertig und wenn ich jetzt bestehe, kann ich ja nach dem Examen nochmal. Dann dauerte das, wie das immer so ist, natürlich länger, bis ich das Examen hatte, weil ich mich lange nicht getraut habe, weil ich dann für die Staatsarbeit so einen längeren Anlauf brauchte und so weiter. Und dann war ich 27, als ich Examen hatte und dann war es irgendwie zu spät für eine Schauspielschule. Aber das hatten die auch noch nicht erlebt, dass jemand diesen ganzen Hassel also durchmacht, gewinnt und dann nicht hingeht.
Ich komme doch nicht.
Ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Auf Du und Du mit dem Stöckelschuh, so hieß ihr erstes Soloprogramm, mit dem sie unterwegs waren. Schon da haben sie die Selbstherrlichkeit der Männer auf die Hörner genommen und wurden dann entdeckt fürs Fernsehen. Und zwar für die Serienrolle der Pfarrersfrau Claudia Wiegand in der ARD-Serie Oh Gott, Herr Pfarrer. Sie haben da was gespielt, was sie auch sind. Kein Mauerblümchen, sondern eine selbstbewusste, unkonventionelle Frau. Würden Sie im Nachhinein sagen, das war mein Durchbruch? Da wurde ich in einer wirklich großen Menge an Menschen bekannt?
Ja, das war so. Das war ja meine erste große Fernsehrolle. Und das war 20.15 Uhr am Montagabend. Das war der Knaller. Es war eine sehr erfolgreiche, es war auch eine sehr gut geschriebene, politische und wirklich mal eine intelligente Fernsehserie, muss man wirklich sagen, von Felix Hubi. Und das war ein Durchbruch, einfach ja, weil das, Gott, das haben so viele gesehen, da war ich etabliert dann auf einmal mit dieser.
Sie haben da was gemacht, was es vorher noch nicht auf dem Bildschirm gab, Sex im Pfarrhaus. Ja, gab es da eigentlich damals noch einen Sturm der Entrüstung bei
natürlich
den Fernsehzuschauern oder war das in den 80er Jahren vorbei?
Nein, das gab einen Sturm der Entrüstung. Es ging ja auch um die Pfarrersfrau, es ging ja auch um das Pfarrerdasein sozusagen. Der Pfarrer war der exemplarische, moralische Mensch, der gute Mensch, an dem gemessen wird, wie weit die Gesellschaft ist. Und dass die Pfarrersfrau, eine Pfarrersfrau sagt, sie ist feministisch inspiriert. Das Wort Feminismus fiel nicht, aber die war natürlich ganz klar von der Frauenbewegung inspiriert.
Kämpferisch, ja.
War kämpferisch und sagte, ich mache den Bibelkreis nicht, ich glaube nicht an Gott, ich glaube das nicht, Vater, ich kann das nicht mal. Und das war revolutionär, es war aber auch im Schwange. Und ich habe sozusagen die kämpferischen Frauen mit dieser Figur unterstützt. Also Hubi natürlich, der es geschrieben hat und der SDR damals, der es gesendet hat. Aber ich war die Verkörperung dieser Rolle. Und das hat auch was ausgelöst. Es hat eine große, es war nicht nur ein Sturm der Empörung oder der Entrüstung, sondern es hat wirklich eine große Diskussion ausgelöst. Was darf eine Pfarrersfrau, aber viel weitergehend, was darf eigentlich eine Frau? Darf eine Frau so aussehen? Da wurde gesagt, was die für Haar hat. Ich hatte damals Dauerwelle.
Wie viele?
Ich stehe dazu, dem Zug der Zeit folgend. Das ganze Bild, was ich da verkörpert habe, wurde diskutiert und es war tatsächlich auch die erste von der Frauenbewegung inspirierte Serienmutter im deutschen Fernsehen.
Sie haben einige Jahre später, nämlich 1993, noch was gemacht, was ebenfalls ein Riesenecho ausgelöst hat. Sie haben sich im Stern mit ihrer damaligen Partnerin zusammen geoutet, als lesbisch geoutet. Wieso haben Sie das gemacht?
Weil ich fand, dass die Lesben überhaupt gar nicht sichtbar sind in dieser Gesellschaft. Ich hatte schwule Freunde seit langem. Ich wohnte in einer schwulen WG, also zwei Frauen mit zwei schwulen Männern in der WG. Ich habe bei denen teilgenommen an ihrem Coming-out, habe mitgekriegt, wie die das durchgekämpft haben gegen ihre Familien mit wirklich großem Mut und wie schwer das war. Und ich war total für die und ich fand das total, ich fand auch Rosa von Braunheim total richtig, dass er sozusagen wirklich sehr stark dazu aufgefordert hat, sich zu outen und dazu zu stehen. Und als es mir dann selber widerfuhr, so habe ich das empfunden, ich habe das ja gar nicht gesucht, ich war ja über 40, als mir das zugestoßen ist, dass ich mich in eine Frau verliebt habe, da dachte ich so, jetzt bin ich selber aber auch gefordert. Jetzt habe ich das als solidarische Freundin immer mitgetragen mit den schwulen Jungs und jetzt, wenn ich jetzt eine Frauenbeziehung habe, ist es doch klar, dass ich das auch öffentlich mache und dazu beitrage, dass die anderen besser leben können, dass die anderen mehr dazu stehen können. Und es gab wirklich ja nur als öffentliche lesbische Person im Showbusiness gab es Hella von Sinn und Cornelia Scheel, die beiden. Und das ist ja absurd, dass das die beiden einzigen Lesben in der ganzen Republik sein sollten. Und ich dachte, jetzt bin ich im Fernsehen, jetzt nutze ich das für was Sinnvolles, ausnahmsweise mal, und so nutze meine Fernsehpopularität dafür, dass ich bekannt mache, dass es eben Lesben in dieser Gesellschaft gibt.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass Sie sich in den 90er Jahren als homosexuell geoutet haben. Haben Sie das mit dem Outing je bereut?
Nö.
Sie hatten erstmal ja auch keine Rollenangebote
ja,
mehr.
Ja, das stimmt. Aber ich habe das gar nicht so zugeordnet am Anfang. Ich bin ja grundoptimistisch. Und ich dachte dann auch, naja gut, vielleicht habe ich nicht gut genug gespielt in den ersten Serien, die ich gemacht habe. So. Und erst später haben mir Kollegen und auch Autoren, wie zum Beispiel auch Felix Hubi, gesagt, Mensch, wir haben dich immer mal vorgeschlagen. Und die haben gesagt, nee, Daumen runter, das wollen wir nicht und so. Das war schon so. Aber bereut habe ich das nicht, denn es ist mir doch zugute gekommen. Ich bin ja viel mutiger geworden. Ich habe gelernt, auszuhalten, dass man mich nicht mag. Das ist ja gerade für eine Kabarettistin sozusagen eine Grundvoraussetzung im Leben, dass man es aushält, auch nicht geliebt zu werden. Ich dachte, nee, ich habe eine Haltung, die hatte ich, bevor ich zum Fernsehen kam. Ich habe ja mit 37, war ja, oh Gott, der Pfarrer, die erste große Rolle. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das mit dem Fernsehen klappt. Und wenn es nicht zusammengeht, dann mache ich irgendwas anderes. Und es geht auch. Jedenfalls werde ich mich nicht verbiegen oder etwas nicht tun, was ich eigentlich machen möchte, was ich richtig finde, nur damit ich vielleicht eine Karriere machen kann oder so.
Es hat auf jeden Fall geklappt. Dann doch noch mit der Fernsehkarriere.
Lange Atem, ja.
Am 17. Februar sind Sie mit einem Film in der ARD zu sehen. Ich will kein Kind von dir, heißt der. In welcher Rolle sind Sie da?
Ich spiele die Mutter des jungen Mannes. Es geht um ein Paar, eine berufstätige Frau, die will eine Unikarriere machen. Und der Mann, das ist mein Sohn, Felix Klare, der SWR-Tatort, einer der beiden Tatort-Kommissare. Und die haben abgesprochen, dass sie keine Kinder wollen. Die Frau will eben die Uni-Karriere machen. Und ich spiele die Mutter von dem Sohn, die auch ganz aufgeklärt ist und die Schwiegertochter verstehen kann und die sich dann ein Patenenkelkind sucht, weil sie denkt, na, da kommt ja nichts mehr von denen, ist ja nichts zu erwarten. Also suche ich meinen Enkel. Sie ist also auch da, nimmt ihr Leben in die Hand und sucht sich dieses Enkelkind. Dann kommt der Sohn aber zu Besuch und lernt dieses Enkelkind kennen und ist total befremdet und sagt, ja, wieso, jetzt werde ich ja dafür bestraft oder was? Ich sage, wieso denn bestraft? Ihr wollt doch keine Kinder haben. Und irgendwie ist ihm das doch auch nicht recht. Und dann sagt er, aber die Spielzeugeisenbahn von mir kriegt die aber nicht. Und so. Und auf einmal kommt eine Diskussion in Gang über diese Kinderlosigkeit dieses Paares. Durch das, was die Mutter oder die beiden Eltern, Michael Wittenborn spielt mein Mann, was wir da mit diesem Enkelkind veranstalten. Und ich will gar nicht zu viel verraten, aber ich finde dieses Thema eben ganz gut, dass auch Großeltern ja manchmal stressig sein können. Also Eltern, die Kinder haben im gebärfähigen Alter, dass die wahnsinnig Druck machen, dass die Kinder endlich ja Enkel produzieren. Und diese Frau hat das ganz fortgeschritten, ganz avantgardistisch eigentlich genutzt. Und das ist ein Beitrag zu dieser Diskussion. Aber die Geschichte geht dann noch, hat dramatische Wendung. Ich will es nicht verraten.
Gucken wir uns am besten
aber eine tolle, tolle Geschichte.
Vermissen Sie manchmal selbst Enkelkinder?
Also ehrlich gesagt, ja, mit Enkelkindern, Enkel finde ich auch super. Also so einen Kinderwunsch direkt hatte ich nie, aber das haben ja auch Frauen nicht gehabt, die dann irgendwie schwanger wurden, hatten auch nicht unbedingt Kinderwunsch, sind einfach schwanger geworden. Das ist mir dann nicht passiert. Aber Enkel, und da kommt mir zugute, also diese vielen Brüder, die ich habe, die sich ja fortgepflanzt haben, und ich habe ganz viele Nichten und Neffen, und die haben auch schon wieder Kinder. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 12 Großnichten und Großneffen. Und genieße das sehr, finde das toll mit dieser Generation auch, aber auch mit den Nichten und Neffen schon, mit der Generation, also die meine Kinder hätten sein können. Das ist, ich bin sehr froh über diesen Kontakt, und wahrscheinlich, wenn ich nicht diese älteren Brüder gehabt hätte, die Kinder gekriegt haben, wenn ich zum Beispiel das einzige Kind gewesen wäre, wäre der Druck auf mir viel stärker gewesen, auch von meinen Eltern, dass ich irgendwie die Linie weiterlaufen lasse und dass ich irgendwie Kinder kriege. Und meine Mutter war zufrieden sozusagen mit den Enkeln, die sie hatte, und hat bei mir
dann auch genug, ne?
Ja, genau. Hat bei mir nicht Druck gemacht, hat sogar gesagt, ab einem bestimmten Moment hat sie begriffen, dass ich richtig bin in diesem Beruf als Schauspielerin und Kabarettistin, und hat mich da bestärkt.
Frau Kreumann, ich bedanke mich bei Ihrer Mutter, dass sie bestärkt hat, und bei Ihnen, dass Sie Zeit für Leute hatten.
Ich habe Wie, noch ein ist kleines, schon vorbei?
Ja, ist schon vorbei.
Ach.
Ich habe aber noch ein kleines Dankeschön für Sie. Es ist noch nicht ganz vorbei. Ich greife mal hier in die Tasche, da Sie selbst so eine starke Frau sind und gerne lesen, dachte ich, ich schenke Ihnen ein Buch mit einer wirklich tollen, wie ich finde, und starken Frauengeschichte. Das Buch Honigtot, nämlich von Hanni Münzer, und die Fortsetzung Marlene.
Wie toll, kenne ich nicht.
Sehr spannend, finde ich.
Ach, toll.
Viel Spaß beim Lesen.
Dankeschön, und wie alles nett, Gute. Dass ich hier ein Geschenk noch kriege, zusätzlich zu dem schönen Gespräch, was auch ein Geschenk war.
Für mich auch. Tschüss, schönen Sonntag
danke.
Noch.